ist der Materie-Podcast. Ich bin Stefan Schett und heute rede ich mit Wolf Lotter über sein neues Buch Echt. Es ist ein philosophisches Buch und darum wieder extrem schwer einzugrenzen, über was wir eigentlich reden. Aber unter anderem geht es darum, ob wir in einer Industrie- oder Wissensgesellschaft leben, um die österreichische Mentalität, um die Opferrolle und darum, wie man als authentischer Mensch durch eine Welt geht, in der alle die Lüge zelebrieren. Wir kommen dann schon noch dazu, warum das Sinn macht. Es ist ein buntes Gespräch und damit wünsche ich euch viel Spaß. Wolf Lotter, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Du hast ja ein Buch mit dem Namen Echt geschrieben. Und ich habe auch schon andere Bücher von dir gelesen und für mich fühlt sie es fast an wie eine Fortsetzung. Weil in deinem Buch Die Gestörten schreibst du vom Übergang von der Industrie in die Wissensgesellschaft. Und in Echt widmest du dir jetzt der Frage, wie man in dieser Wissensgesellschaft überlebt, nämlich eben durch Echtheit statt Kopie. Bevor wir jetzt auf dein aktuelles Buch kommen, würde ich nämlich kurz eine Frage zum Alten stellen oder zu dem, was eigentlich alles verbindet, was du schreibst. Was hast du eigentlich gegen die Industriegesellschaft?
Naja, gegen die Industriegesellschaft habe ich eine ganze Menge, weil sie im Grunde genommen das ist, was uns heute davon abhält, wirklich Fortschritt zu erzielen, tatsächliche Zugewinne zu machen, eine soziale Sicherheit zu erlangen, die viele Leute haben wollen und eine Zukunft zu gestalten, die wir brauchen. Also kurz und gut, so ziemlich alles, was heute wichtig ist, wird durch industriegesellschaftliches Denken verhindert. Und jetzt muss man ganz vorsichtig sein. Das ist nicht, also ich nenne das Industrialismus, wie viele andere auch, und Industrialismus ist nicht Industrie, also nicht Produktionswirtschaft. Gegen die habe ich gar nichts. Im Gegenteil, meine wichtigsten Informanten, Freunde und Verbündeten sitzen in Produktionsbetrieben, die all diese Katastrophen überlebt haben, so industrialistisch zu denken, ja, wie wir das in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, nicht nur in der verstaatlichten, sondern auch in allen Groß- und Grundstoffindustrien. Die sind ja alle kaputt und leben von öffentlichen Subventionen, schon seit langen Jahren, wenn es es nur gibt. Und die guten, die unternehmerischen Einrichtungen, dort weiß man genau, was industrialistisch ist, viel besser beispielsweise als in Werbeagenturen und anderen Einrichtungen und leider auch in Medien. Die haben da einen starken Nachholbedarf. Also kurz und gut, nichts gegen die Industrie, alles gegen die Industriegesellschaft, die uns normiert, einschränkt und die Zukunft verbaut.
Woher kommt eigentlich das, dass du das als Ursache für viele Probleme festmachst? Weil Standardisierung, es gibt ja offensichtlich gute Argumente dafür, weil sonst würden es ja nicht alle so machen.
Naja, es gibt schon gute Argumente, auch wenn es alle so machen. Es gibt sogar, wenn es um Innovationen geht und Erneuerungen, gibt es nur gute Argumente, es nicht zu machen und so zu machen, wie es alle machen. Ne? Das, sonst passiert ja nichts und das ist ja genau das Problem. Standards und Normen sind extrem wichtig, um ein Fundament, eine Grundlage zu schaffen, eine Verlässlichkeit zu schaffen fürs Handeln. Aber wenn ich diese Standards und Normen fortführe ins Denken und mich immer nur ausrichte an dem, was schon ist, dann wiederhole ich mich natürlich und das ist genau unser Problem. Das heißt, ich habe auf der einen Seite eine Bürokratie, die nur mehr ihrer selbst willen existiert. Das ist ja die Definition von Bürokratie. Und ich lobe Fleiß und Routinearbeit, also Geschäftigkeit, die auch immer nur das Gleiche wiederholt, was schon tut, aber nie etwas Neues wagt, nichts unternimmt, nicht vorangeht. Innovationen trauen wir uns nicht so wirklich und was Neues, das kennen wir nicht so. Ja? Also alles immer sozusagen nach innen gewandt und ein bisschen hamsterradmäßig abgewickelt. Das Problem ist, dass es nie ein Entweder-Oder ist. Ja, es ist immer ein Sowohl-als-Auch. Wir brauchen die Erfolge der alten Industrie natürlich als Grundlage dessen, dass wir jetzt den nächsten Schritt gehen. Und wir zögern seit vielen Jahren. Und das hat auch damit zu tun, dass unsere politischen Strukturen, unsere Institutionen, unsere Kultur so unglaublich geprägt sind von diesem Industrialismus der letzten 200 Jahre, dass es kaum ein Entrinnen gibt, weil kaum jemand ausbrechen möchte aus dem System. Aber das müssen wir, weil wir sonst wirklich mit all dem, was wir sonst haben, scheitern werden.
Kannst du da ein Beispiel nennen? Weil du schreibst ja viel über vor allem deutsche Wirtschaft. Ich glaube, österreichische, natürlich 1000 Unterschiede, aber es hat schon einige Gemeinsamkeiten. Wo hält uns das zum Beispiel auf?
Nehmen wir zum Beispiel die Förderung der alten Grundstoffindustrie an. Ich würde jetzt ein ganz einfaches Beispiel machen. Robert Habeck unterscheidet sich von jetzt einem CDU-Minister oder einem beliebigen anderen Minister rein durch gar nichts, weil seine Industriestrategie genau die gleiche ist wie die der Sozialdemokraten, der Christdemokraten, der Freidemokraten übrigens auch in Deutschland, ist auch nichts anderes. Also all die zielen darauf ab, die großen alten Industriebetriebe zu erhalten. Da gibt man 60 Milliarden aus, das ist ja nicht wenig Geld, dafür, dass die alte Grundstoffindustrie, die alte Chemie, die alte Stahlindustrie erhalten wird. Man gibt für den Mittelstand, wo die Innovationen aber stattfinden, wo die wirtschaftliche Leistungskraft ist und die sich ständig neu erfinden müssen, weil sie sonst überbleiben, ja, im globalen Markt auch, wo viele unbekannte, aber wichtige Weltmarktführer sind, die Hidden Champions, wie der Simon das sagt, der große Unternehmensberater. Die kriegen dann 150 Millionen, ja, für Digitalisierung in 6 Jahren. Also es gibt ein völliges Ungleichgewicht der Setzung staatlicher Förderungen und Rahmenbedingungen für die, die Leistung, Innovationsleistungen bringen, die das Neue voranbringen und die, die den Bestand wahren. Und warum ist das so? Schauen wir uns die Parteienlandschaft an. All das sind Kinder des 19. Jahrhunderts, die irgendwie ein bisschen so formal transformiert rüberkommen sind ins 21. Jahrhundert und jetzt sagen, so wie es damals war, muss immer bleiben. Das kann es aber natürlich nicht sein.
Du schreibst viel über die Transformation der Wirtschaft und auch die anderen Bücher widmen sich ja genau dem, was du gerade gesagt hast. Aber beim Lesen von Echt habe ich mir das erste Mal gedacht, ob das stimmt. Also ich kann die meistens sehr gut folgen, aber instinktiv habe ich mir gedacht, und das ist vielleicht was sehr Österreichisches, aber ist es korrekt? Sind Originale so hart im Vorteil? Weil ich glaube, es stimmt vielleicht auf einer Ebene der politischen Handlungsoption. Also wir sollten das jetzt mal aufbrechen. Aber gleichzeitig weiß doch fast jeder, der irgendwo in einem gerade größeren Konzern oder vielleicht einem öffentlichen Bereich, der ja nicht unwesentlich in unsere beiden Länder, wer dort arbeitet, weiß ja, also als volles Original und komplett mit meinen Werten und mit meinem Innovationsgeist, werde ich erst einmal hauptsächlich als Querulant wahrgenommen, oder?
Naja, sagen wir mal so, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die so erzogen sind und die das genauso sehen würden. Und dass jemand, der Beamter werden will, das so sieht, wundert mich jetzt nicht so wahnsinnig. Obwohl, auch das soll man nicht unterschätzen, viele Leute, die klug sind im öffentlichen Dienst, gerade dieses sich wiederholen, diese Routinearbeit sehr, sehr stark bekämpfen. Die Echtheit hat aber einen ganz anderen Grund, also was ich unter Echtheit verstehe in meinem Buch Echt. Die Echtheit ist zunächst einmal die Wahrnehmung dessen, was ist. Das heißt, dieses Hinschauen auf das, wie die Welt sich gestaltet. Das sind in erster Linie die Naturwissenschaften, weil über Wahrheit kannst du streiten, ja, über Konzepte kannst du streiten. Das heißt, die Naturwissenschaften sind natürlich mal das, was die Realität ausmacht. Das Zweite, abgeleitet davon, wäre es das kritische Denken, das den meisten Leuten fehlt. Und weil das führt ja genau zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ich gehe in eine Firma rein und sage, naja, es geht eigentlich eh alles. Man muss nicht jeden Tag was erfinden, das meine ich damit. Man muss wissen, wovon man abbeißt und wovon man lebt. Wir haben heute eine ganze Reihe von Leuten, die glauben, dass von nichts etwas kommt. Ja? Und das ist halt falsch. Weil im Grunde genommen kannst du nur, wenn du etwas schaffst, etwas Neues produzierst, was Neues denkst, kannst du dann für vielleicht 1-2 Generationen, wenn du richtig Glück hast, etwas machen und darauf hoffen, dass die neuen Generationen auch was tun und das nicht nur verfrühstücken. Mein Bild der Gesellschaft und dieser Denkart, es geht ja so auch, wir können ja samplen und klauen und das für uns als unser eigenes Denken ausgeben, landet immer irgendwo in diesem Milieu bei LinkedIn, wo jeder ein CEO ist, der vom anderen abschreibt. Ja? Nicht jeder, aber viele. Oder in den sozialen Medien, wo alle die gleichen Selfies machen. Oder in Unternehmen, wo angepasste Leute sind. Und angepasste Leute sind so ziemlich das Gegenteil von dem, was wir brauchen, um im qualitativen Wettbewerb zu bestehen gegen Länder, die unglaublich gut sind im Produzieren und übrigens wie China auch unglaublich gut sind im Erfinden. Ja, es gibt in China eine viel ambitioniertere Strategie, das beschreibe ich ja sehr ausführlich, über die Frage, wie man mit Qualitäts- und Wissensarbeit weitermacht. diese Entwicklung der letzten 30, 40 Jahre fortsetzt, zum Welterfolg macht und das stabilisiert, als es das bei uns gibt. Ich kenne keine europäische Initiative, die ernstzunehmend sich mit Wissensökonomie und Qualitätsökonomie auseinandersetzt. Ja? Da wird immer nur in Sonntagsreden was behauptet, aber sonst geht es um die Rettung des Bestandes. Also die Fabrik darf nicht zugesperrt werden, die Arbeitsplätze müssen erhalten werden. Und dann lässt sich eine Politikerin oder ein Politiker halt fotografieren beim Retten sozusagen von Arbeitsplätzen, was aber ein endliches Spiel ist. Also das Ruhrgebiet wird seit 70 Jahren gerettet beispielsweise und gebracht hat es gerade nichts. Also wir müssen uns schon eingestehen, dass wir uns dieser Realität, von der ich gesprochen habe, viel stärker stellen und eben nicht einfach nur sagen, no, es geht eh so auch. Ja, das ist ja diese fatale Grundstimmung in unserer Gesellschaft. Das Zweite ist, wenn ich mir das sage, es geht so auch, dann bin ich natürlich sehr, sehr schnell an einen Punkt geraten, wo ich sage, ja, die Technik wird das schon irgendwie für mich richten, ich muss mich eigentlich eh nicht mehr kümmern. Das ist falsch. Natürlich ist die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz heute eine große Automatisierungsstütze und das trägt die Automatisierung weiter. Aber dazu muss ich das beherrschen im wahrsten Sinn des Wortes. Ich muss wissen, was da passiert. Ich muss auch zu denen gehören, die sagen, ich schaffe der Maschine an, was sie macht. Ja? Und da sagen alle, das geht ja überhaupt nicht. Ich meine, das sage ich immer, was hat sie für Luschen? Was hat sie für Leute, die einfach sagen, na, da kann man nichts machen, das weiß ich nicht. Das sind dumme Verbraucher. Und das gilt mittlerweile auf allen Ebenen. Und ich glaube, dahinter steckt ja der politische Trick, dass man weiterhin Versorgungsfälle braucht, weil wir wissen ja alle, ich sage das immer wieder, zu viel kümmern sorgt ja für Verkümmerte. Und wenn man so sozusagen in dieser Konsumgesellschaft, in dieser späten lebt, denkt man sich, na, es geht eh irgendwie. Und eigentlich ist, wenn ich ein bisschen zu wenig Geld habe, eigentlich immer nur der Staat schuld, weil man zu wenig gibt. Also bitte gib mir ein bisschen mehr und alles wird gut. Druckt halt ein bisschen mehr Geld. Ja? Also all diese Entfremdungen auf all diesen Ebenen, woher das kommt und was das ist, das ist genau das, was ich meine. In vielen meiner Bücher, aber in echt ganz besonders, wenn man glaubt, man kann bis zum Blödwerden samplen, dann ist man selber blöd. Das ist das, was ich glaube und was ich versuche zu verbreiten.
Mir kommt vor, das trifft einfach sehr gut die österreichische Mentalität, weil einerseits, mir sind diverse unserer politischen Debatten, auch ein paar deutsche, sofort eingefallen, wo ich es gelesen habe. Also zum Beispiel die Abwesenheit unserer sicherheitspolitischen Debatte.
Genau.
Aber auch dieses, und ich weiß nicht, seit wann es ist, aber dieses Steckenbleiben im, das haben wir schon immer so gemacht und das werden wir jetzt weiter so machen. Und zwar egal, worum es geht. Also nicht nur, dass man unsere Sicherheitslage neu bewerten muss, dass man unsere Wirtschaft neu bewerten muss. Da kommen dann Konzerne oder österreichische Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung sogar und sagen, ja, wir haben eher Nachhaltigkeitskonzept, sagen da ein 3-Seiten-Word-Dokument, dessen Formatierung verrät, dass es vor 2010 geschrieben worden ist und das war's. Siehst du da auch ein Mentalitätsproblem dahinter oder warum ist da China so anders zum Beispiel?
Ja, also China will jetzt einen Schritt nach hinten stellen, aber zunächst einmal heucheln und lügen ist international, aber es gibt Länder, die machen sich besonders viel vor und da ist Österreich sicher ganz spitze, Hand in Hand mit Deutschland. Das ist schon eine Kultur, die immer dann, wenn es brenzlig wird, die Augen zumacht, wie ein zweijähriges Kind, so die Hände vor die Augen hält und glaubt, das wird nicht gesehen. Ich habe für echt ein Motto von Philipp Dick, dem amerikanischen Romancier-Erzähler, übernommen, das mir unglaublich gut gefällt. Und das heißt, die Realität ist das, was nicht weggeht, wenn du nicht daran glaubst. Und ich denke, das ist ja einer der Dinge, die wir sehen, sicherheitspolitisch sehen, außenpolitisch sehen in Österreich, ganz besonders, noch mehr als in Deutschland, aber da auch stark. Also ist ja nicht so, dass jetzt die meisten Leute sagen, ja, immer noch, wir hätten am liebsten Ruhe und der Putin tut uns eh nichts. Und was in China, sagen die meisten Manager zum meisten immer noch, ist ja nur unsere verlängerte Werkbank und die können ja gar nicht so tolle Autos bauen wie bei uns. All diese Selbstbetrugsgeschichten und Lügen, die sich vermischen mit dem Belügen und dem unechten Verkauf oder Verkauf von unechten Dingen an andere. Ja, das sind ja keine Gefühle, sondern das ist ja ein Zustand sozusagen. Es ist ja mittlerweile ein State of Mind geworden in unseren Ländern, dass es ein kollektives Sich-Betrügen gibt. Und mir kommt es so vor wie bei den Kunstfälschern. Ich habe das ja beschrieben, den Wolfgang Beltracchi, großer Kunstfälscher, ist fast übertrieben, weil der hat ja nur weitergemalt Werke von Leuten, die andere dann als echt sehen wollten und akzeptiert haben. Und dann kauft man so ein Bild für viel Geld, ne? So wie der Steuerzahler viel Geld in so eine Chipfabrik steckt oder in irgendeine staatliche Institution. Und dann funktioniert das Klumpert nicht, weil es falsch ist. Ja? Aber man redet nicht gern darüber, weil man war ja selbst beteiligt und da steht man ja selber dumm da, wenn man da mitmacht. Also so funktioniert das, diese Komplizenschaft aus, ich lüge mir in die eigene Tasche, ich gebe es dann aber auch nicht zu, dass ich so dumm war und das nicht gesehen habe und so weiter und so fort. Also es hat ganz viel mit mangelnder Fehlerkultur zu tun, es hat viel aber auch damit zu tun, dass bei uns die belohnt werden, die immer sagen, ja klasse und super und spitze. Und die wenig geachtet werden, die kritische Zweifel erheben. Wobei auch der kritische Zweifel manchmal möglicherweise ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Aber er ist die einzige Waffe, die wir haben gegen Betrug, Fake News und alles andere, was uns in der Welt begegnet. Wenn es keine Leute mehr gibt, die sagen, kann das sein, sind wir geliefert. So einfach ist es.
Ist das Problem nicht auch, dass Menschen wahrscheinlich gerade im politischen Kontext, aber auch ganz generell, einfach gerne an was glauben wollen und das dann gar nicht so wichtig ist, was dahinter steckt. Und dann kommt natürlich der nächste von lokal bis Bundespolitiker, ein Top-Manager einer Firma, die gerade alles verschläft, wie immer, kommt daher und macht irgendwelche ganz, ganz tollen Versprechungen, dass du die eh niemals ändern musst und dass alles so bleibt, wie es ist. Und das war schon immer gut so. Und die Leute lieben das einfach. Ist das nicht das Grundproblem, dass man einfach nicht quasi die Wahrheit kennen will oder das Echte sehen will?
Das ist ein zentrales Grundproblem, seit es Menschen gibt und menschliche Gemeinschaften gibt. Das ist übrigens ja auch das Problem aller Kultur. Kultur gibt es ja deshalb, um Dinge so zu vereinheitlichen von ihrem Wert her für den Einzelnen und die Einzelne in der Gesellschaft, dass man das als Normalität bezeichnen kann. Das ist ja die eigentliche Aufgabe von Kultur, Dinge als normal, alltäglich und darüber musst du nicht mehr nachdenken, abzustempeln und das so zu installieren, dass man einfach läuft, ja? Dass die Dinge einfach miteinander auskommen. Man hat viele Funktionen, das ist sehr positiv. Umgekehrt ist es so, wenn du kulturelle Einrichtungen oder Funktionen einmal ändern willst, tust du dir damit wahnsinnig schwer, weil die Leute sozusagen damit auch ihren Glauben verlieren. Nicht? Also das ist ja eine Art Ersatzreligion oder ich weiß gar nicht, ob man Ersatz sagen kann, es ist ja alles Religion, was damit zu tun hat, weil ich will nicht sterben, ich will nicht an den Tod denken, ich will nicht an das Schlechte denken und deshalb setzt sie das Schlechte eigentlich immer durch. Ja. Ich meine, das ist ja das Interessante. Also es gibt ja diese Zweckoptimisten, die mir fürchterlich auf die Nerven gehen, weil sie die ganze Zeit sagen, ja, jetzt sind wir optimistisch und wir sehen in eine wunderbare Zukunft. Na, ich glaube nicht, dass das was bringt. Was bringt, ist Realismus, sich hinzustellen und zu sagen, wer bitte hat ein Interesse daran, uns zu beschädigen? Ja, also da fällt mir ja nicht nur der Putin ein, aber der ganz besonders. Und warum machen die das? Also ein bisschen intelligent vorangehen, statt so, ich weiß nicht, himmelhoch jauchzend über die Blumenwiese der Verbraucher- und Konsumgesellschaft zu hüpfen und zu glauben, jetzt kann man das Erbe der Eltern irgendwie angenehmer anbringen und es ist eh kein Problem. Das geht mir extrem auf die Nerven, dieser Zweckoptimismus, genauso wie es mir auf die Nerven geht, zu sagen, da kann man nichts machen. Also die Wahrheit liegt ganz woanders. Die Wahrheit liegt darin, dass man aktive Leben lebt, so wie das Hannah Arendt richtigerweise gesagt hat, also eine Vita aktiv erlebt, in der man sich politisch beteiligt, in der man massiv reingeht und versucht, die Dinge zum Besseren zu wenden. Und zwar sehr konkret, ja, indem man sie benennt, indem man Schwächen benennt, Fehler benennt und nicht sie zudeckt. Wir sind alle, was das angeht, eine Zudeckgesellschaft geworden, die glaubt, ja, wenn wir die Hände vor die Augen halten, dann wird alles gut, aber das ist nicht wahr, denn das Böse ist schon mit uns im Zimmer sozusagen und der Elefant ist unübersehbar, der macht schon ziemlichen Wirbel.
Ich würde noch hinzufügen bei dem, was die nervt, also completely agree und was mich nur mehr nervt ist, wenn man, sei es Alltagssituationen, sei es politische Gespräche, auf ein Problem, auf die Realität hinweist, die anderen wollen es nicht hören, sind zweckoptimistisch, okay, aber dann noch dieses Hinhauen auf den, der es ausrichtet, so, ja. Mei, jetzt sei doch ruhig mit deinem, weil du gesagt hast als Beispiel, sei doch ruhig mit deinem Putin, das wird schon nicht passieren und versau uns doch jetzt nicht die Stimmung. Ja. Und mir kommt vor, gesamtgesellschaftlich oder gesamtkulturell ist es halt ein Riesenfehler, dass dieses Hinweisen darauf, womit man sich beschäftigen sollte oder ob man was verschlafft oder ob da eine Chance liegen gelassen wird, dass das total avantgardistisch ist.
Ja, wobei das Interessante ist, warum eigentlich? Also wir zeichnen ja jetzt hier auf, also rund um Ostern, wenn ich das sagen darf. Ich hoffe, ich vermassle da jetzt keine inhaltlichen Vorgaben und
redaktionellen Geheimnisse. Nein, kann jeder wissen. Kommt ein bisschen später, aber ist okay.
Genau, wir nehmen das rund um Ostern auf. Na, zu Ostern glauben unglaublich viele, schauen sich die ganze Folklore an und sind glücklich, wenn sie sich was schenken können und sind ganz harmonisch und feiern sozusagen die Auferstehung Jesus Christus, der ja, wenn man genau hinschaut, genau dieser Bote war, den man dafür verantwortlich gemacht hat, was die Botschaft ist, nicht? Der den Tempel aufgeräumt hat, der sie angelegt hat mit den Autoritäten, der Dinge gesagt hat, die ihm nicht gepasst haben. Also wenn man sich das Matthäus-Evangelium durchliest, ich glaube, damit kommst du heute noch in kein besseres Establishment rein. Ja? Das finden die alle blöd. Also dieselben Leute, die Ostern feiern und glauben, das ist ihre Tradition, sind die Leute, die das, was Ostern ausmacht oder die Echtheit, das Original von Ostern sozusagen missachten. Das ist ein Paradox, mit dem wir immer wieder zu tun haben. Das heißt, die Leute, die die Früchte von Revolutionen genießen, schätzen die Revolution nicht. Das ist so. Ja, also sie sind nicht gerne sozusagen dort, wo die Arbeit gemacht werden muss. Auf der Seite sind sie nie, weil es natürlich einfacher ist, opportunistisch zu sein. Und das gilt natürlich in der ganzen Gesellschaft querbeet und hilft nur so lange nichts, solange man nicht anfängt zu schätzen, dass Widerworte, so lästig sie sein mögen, uns allen, ja, auch mir natürlich, etwas sind, was uns wenigstens in eine Diskussion bringt, die wiederum uns dazu zwingt, nachzudenken über unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Standorte. Demokratie heißt das Werke. Ja, das ist im Grunde genommen das, worum es geht. Und ich fürchte, da sind die meisten ungeübt. Die feiern lieber Ostern so, dass sie nicht drüber nachdenken, was Ostern eigentlich ist. Und auch da muss man immer wieder darauf hinweisen. Es ist so, dass in der Kirche, wenn die Predigt am Sonntag ist und der sagt irgendetwas, was in der Gemeinde nicht toll ist und er nennt dabei keine Namen, wie es üblich ist, da glaubt ja immer jeder, der andere ist gemeint und nicht er. Und deshalb muss man Namen nennen, Namen und Adressen. Und das gilt im Journalismus so, in der Politik so. Es gibt Menschen, die verantworten Gutes und Schlechtes und man muss über beides ad personam reden und nicht immer so tun, als ob es sich da sozusagen um abstrakte Beispiele handelt. Das ist nicht der Fall.
Ich finde, Jesus ist jetzt ein unwahrscheinliches oder zumindest ein unvorhergesehenes Beispiel für Avantgarde, aber du hast ganz recht. Und wenn man das jetzt weiterspannen will, wenn heute jemand ein neuer Jesus wäre, und ich glaube, da gibt es ja einige da draußen, dann wird der aber nicht auf so fruchtbaren Boden treffen, dass alle sagen, da ist ein neuer Messias, sondern dann sagen alle, geh halt in die Kirchen und sei nicht so verrückt. Ja, genau. Ist das nicht quasi genau das Metathema deiner Bücher?
Ja, also es ist eine Art Metathema, wenn man so will. Natürlich ist es so, dass die Leute, die sich gegen als preisen, sozusagen als neue Propheten, bin jetzt noch einmal bei meinem lieblingssozialen Netzwerk LinkedIn, da braucht man ja nur mal reinschauen, wer da alles sozusagen zu den großen Vordenkern unserer Zeit gehört und in Wirklichkeit nur eine Show veranstaltet, ein Selfie macht sozusagen, um ein bisschen Geld zu schneiden von leichtgläubigen Menschen. Wenn man sich das alles anschaut, dann sieht man natürlich, dass die Leute, die wirklich kritische Zweifel sehen und die wirklich sagen, hallo Kinder, es geht jetzt nicht darum, dass wir uns einmal in einem Seminar oder in einem Gespräch oder in irgendeiner Veranstaltung anschauen und sagen, wir müssen uns bessern und dann machen wir genauso weiter wie jetzt, sondern die konkrete Aufgaben stellen, die sagen, bitte Inventur machen, bitte klar feststellen, was können wir nicht, wo müssen wir hin. Das verweigert diese Gesellschaft ja fundamental, nicht? Weil sie unterstützt von Verbänden, die ja dafür sorgen, dass die Leute nicht selber was machen, weil das ja sozusagen sie arbeitslos machen würde. einer meiner zweiten Lieblingssätze neben Philipp Dicks Realitätssatz von vorhin ist ja ein Satz von Eugen Roth, der sagt, zwei Dinge bedrohen des Doktors Brod, A, die Gesundheit, B, der Tod. Damit ist alles über Bürokraten und Compliance gesagt eigentlich schon, weil das sind genau diese Einrichtungen, die im Wesentlichen dafür sorgen, dass die Dinge, dass Probleme verwaltet werden, aber nicht gelöst werden. Ja, und da gehören halt auch viele in der Politik dazu, nicht alle, aber da gehören viele dazu, da gehören die Institutionen dazu ganz massiv, da gehört viele im Management gehören dazu. Die haben einfach keine Lust, die Sachen sozusagen als Probleme zu erkennen und zu lösen, sondern sie wollen sie bewirtschaften, diese Probleme, deshalb müssen sie möglichst lange halten bleiben. Und das ist eines unserer Dilemmas übrigens. Auch das gehört zur Kopiergesellschaft.
So, ganz kurze Werbeeinschaltung. Beate Meinl-Reisinger sagt euch wahrscheinlich was. Nachdem die drei Folgen, die wir mit der NEOS-Chefin aufgenommen haben, so gut funktioniert haben, hat sie jetzt einen eigenen Podcast. Und ja, es liegt sicher nur an mir. Er heißt Was gemeinsam geht und ist auf Spotify, Apple Podcasts und wahrscheinlich sowieso überall verfügbar. Und wer den Materie-Podcast mag, mag den wahrscheinlich auch. Mir hat vor allem die Folge mit Thomas Maurer gefallen. Hört mal rein und jetzt geht's weiter mit unserer Folge. Ich finde, es gibt ein bisschen ein Gap in dem, was du beschreibst, weil einerseits kommt mir vor, es ist ein, obwohl es ein Problem beschreibt, ein sehr optimistisches Buch, wie eigentlich die meisten Dinge, die du schreibst, tendenziell optimistisch sind, weil in die Zukunft gerichtet und es kann besser werden. Und auf der anderen Seite, da steht zum Beispiel, wir haben eine Sehnsucht nach dem Echten. Und das würde ja total nahelegen, dass wir jetzt alle im Echtsein unser Potenzial ausschöpfen können. Aber gleichzeitig, wie du sagst, es wird uns ja total ausgetrieben, so zu denken, bis zu unserem Bildungssystem. Also du kommst ja aus der Schule nicht mit 1000 guten Ideen und klar definierten Talenten und einem Plan, was du fürs Leben machst. Zumindest im Regelfall wahrscheinlich nicht. Ist das, was du sagst, nicht ein bisschen Zukunftsmusik schon und wir sind noch gar nicht bereit dafür, so auf die Art?
Also ich sehe mich in der Tradition und auch in der Gegenwart der europäischen Aufklärung. Es klingt jetzt ganz furchtbar, aber so ist es. Wir sind dann nicht so wirklich weitergekommen seit dem 18. Jahrhundert. Und dort hat man ja gesagt, dass der Mensch sozusagen selbstverantwortlich ist für das, was aus ihm wird und dass die Rahmenbedingungen des Staates, der Gemeinschaften so sein müssen, dass er das entwickeln kann. Ja, das ist im Grunde genommen jetzt die Kurzfassung der gesamten Veranstaltung und Dutzender kluger Menschen, die damals gelebt haben. Und dazu muss ich natürlich beispielsweise eine Schule haben, die Talente und Einzigartigkeiten, Unterschiedlichkeiten positiv diskriminiert und nicht bestraft. Unsere Schule macht gleich. Du musst überall gleich gescheit sein, unter Anführungszeichen, gleich auswendig lernen, dann bist du gut. Wenn du bestimmte Talente hast, bist du eigentlich in der Schule schon falsch. Also es ist eine Abrichtergesellschaft, denn so wie Baumarkt-Slogan, der lautet, was nicht passt, wird passend gemacht. Das ist ein starkes industriegesellschaftliches Momentum, weil man braucht ja den Menschen eigentlich als Ersatzteil in den Unternehmen, solange es noch keine Maschine gibt. Das ist seine Funktion in dem ganzen Werkel. Und Leute, die selber denken, selber machen, selbstbestimmt und selbstständig arbeiten, die will man ja nicht. Das merkt man ja an den ganzen Diskussionen. Und wenn es ernst wird, beispielsweise jetzt wie nach Corona, wo man sieht, Homeoffice-Diskussion, hinter der ja nichts anderes steckt, als nicht das Zurück ins Büro, sondern zurück in die Kontrolle, zurück in die Einheit, zurück in dieses Anordnen. Weil du so viele unsichere, feige, kontrollsüchtige Führungskräfte hast, die eigentlich gar keine Führungskräfte sind, sondern nur ganz einfach im Manager, die im Grunde genommen nichts mit Leadership zu tun haben, dann merkst du sozusagen, was hier wirklich an Aufklärung noch fehlt, nämlich das Elementare, der Respekt davor, dass andere Leute etwas können und dass, ich zitiere Peter Drucker, Wissensarbeitende mehr über ihre Arbeit wissen als ihr Chef. Und ihr Kapital zwischen den Schultern tragen, also am Kopf. Jetzt kann man sagen, ja, das ist alles Zukunftsmusik. Nein, in Deutschland sind 43% aller Beschäftigten, mehr als deutlich doppelt so viele wie in der Industrie, mehr als 43% in wissensintensiven Dienstleistungen beschäftigt. In Österreich schaut es übrigens nur dramatischer aus. Aber das sind die Zahlen, die ich von Statista Deutschland aktuell habe. Das heißt, wir leben bereits in dieser Wissensökonomie, aber wir wissen es nicht, weil du ständig von irgendwelchen Leuten die Industrie, Fabriken, Einheit, Gemeinschaft, falsche Gemeinschaft, nämlich die nicht die Person fördert, sondern nur das Mitlaufen. Du hörst immer den Kanon von gestern und deshalb passiert nichts. Und das ist, natürlich ist das, ich greife ja nur auf sozusagen, was viele vor mir gedacht haben und im Grunde genommen sage ich immer, du musst nicht wirklich ein Büchel lesen, das noch 1995 geschrieben wurde, womit ich mich selbst auch ein bisschen angreife, weil all das, was wir heute diskutieren, hat etwas mit einer offenen Gesellschaft zu tun, hat mit Dingen zu tun, in denen es darum geht, dass die Leute wissen, wer sie sind und was sie tun und sich emanzipiert aufmachen, um eine bessere Gesellschaft zu entwickeln, in der andere auch Möglichkeiten haben. Das ist das, worum es hier geht und nicht ums Kleinmachen, Angst haben und wegdrücken. Und wir bilden die Leute nicht dafür aus, für diese Selbstständigkeit.
Mir kommt vor, dass du ein sehr schönes, neues Framing eigentlich aus, oder mir war es zumindest neu, auf den Trend der Individualisierung, also in man liest es ja oft in Leitartikel, in diverse philosophische Werke. Da heißt es ja, dass wir unsere Gemeinsamkeiten verlieren quasi. So, unsere Gemeinschaften gehen zugrunde und gehen alle auf im Kapitalismus. Also es ist ja oft Kapitalismus kritisch betont. Und da, wo früher Gemeinschaft war, bist jetzt du mit der total argen Frage, was tue ich mit meinem Leben und wo gebe ich mir Orientierung. Aber du siehst es eher als etwas Positives, weil dann einzelne Menschen verantwortlich ihr Leben leben in einer Wissensgesellschaft, in der sie längst leben. Ist das nicht ein total optimistisches Reframing von dem, was oft auf anderer Seite als Katastrophe beschrieben wird?
Ja, natürlich. Ich glaube, dass Leute, die so, wie du das vorher geschrieben hast, über den Kapitalismus, der die Gemeinschaft zerstört, weder wissen, was Kapitalismus ist, noch Gemeinschaft. Das ist ja das zentrale Problem, dass wir ja nicht nur in der Linken antreffen und in der akademischen Linken stark, sondern auch in der Rechten. Das sind sie ja völlig einig, was das angeht. Das sind ja
die Kollektivisten.
Kollektivisten, richtig. Und Kollektivisten, die sind ja Kinder dieser Industriegesellschaft. Also man muss ja sehen, dass das Kollektiv, diese Verbünde, ja, wo man sagt, dass wir sind ein kleines Rädchen und die große Maschine funktioniert nur, weil die kleinen Rädchen funktionieren, was das an Entmündigungspotenzial für jede und jeden hat. Und es passt ja überhaupt nicht zu dem Leben dazu und halt nur weniger als je zuvor. Aber trotzdem wird dieser blödsinnige Kanon erzählt. Warum? Weil er schon lange erzählt wurde. Also im Grunde genommen machen die das, was früher die ganz alten Religionen getan haben, Mittelalter, sie sagen, es geht nicht anders. Ja, du bist viel zu schwach. Es gibt ja Maslows Bedürfnispyramide, die ich hochschätze, weil sie einfach vermittelt, was eigentlich Sache ist heute. Es gibt nach den Grundbedürfnissen und Sicherheitsbedürfnissen, die wir alle haben, gibt es die sozialen Bedürfnisse. Da findet sich Liebe, Beziehung, Freundschaft, Solidarität, Gemeinschaft, Unternehmen, Arbeitsteiligkeit, aber auch Parteien, Institutionen und Ideologien, nicht, die das betreuen sozusagen. Und das ist die Welt, so wie wir sie kennen, wie sie in der Industrialisierung, in der Moderne ganz, ganz stark wird. Immer widersprochen durch die Aufklärung, die sagt, nein, also passt auf, das ist nur ein Zwischenstadium, das uns absichert, so wie die Industrie uns mit Waren absichert und versorgt, aber nur ein Zwischenstadium, wo wir weitergehen müssen, dann auf die vierte Ebene, wie Maslow das dann sagt, und die Aufklärer sagen es ja nicht anders, also sie sagen nicht vierte Ebene dazu, aber sie sagen, es geht um die Persönlichkeit, um die Individualität, und Maslow sagt, es geht um Respekt und Anerkennung. Und letztlich geht es um Selbstverwirklichung. Aber Selbstverwirklichung flippen die natürlich alle wieder kollektiv aus, weil alle die Rechten glauben, ja, das ist, da machen die Leute, was sie wollen. Und die Linken glauben, ja, das sind dann die Superindividualisten. Also sie sind ja ungefähr gleich blöd. Das ist ja, darum finden sie sich ja so oft zusammen. Das sieht man ja politisch heute auch wieder. Sondern es geht natürlich bei Selbstverwirklichung um etwas ganz anderes. Dass die Fähigkeiten an die Realität, an die Wirklichkeit anzupassen. Das heißt, diese Fähigkeit zu finden, das, was man kann, was man tut, durchaus zweckgebunden, durchaus utilitaristisch und durchaus auch für andere nützlich, selbstverständlich, so anzuwenden, dass es sich optimal entfaltet. Das war immer das Ziel. Aber wir stecken jetzt natürlich immer noch fest im dritten Maslow, also in diesem Gelabere über eine Gemeinschaft, die keins ist. Und dieses Wir, ich frage mich immer, wer dieses Wir meint. Ja, meistens meint Wir ja ich. Und ich rede euch jetzt ein, dass ihr das auch so wollt. Nicht? Der Chef sagt ich, ein Wir meint aber ich. Und die Partei sagt Wir, aber meint eigentlich meine Meinung. Und der Philosoph und Soziolog meint, macht es genauso. Also tatsächlich ist mir dieses Wir durchaus suspekt, weil es ein Wieselwort ist. Aber es kommt halt darauf an, dass wir auch dem entfliehen, was auf dem vierten Maslow stattfindet. Respekt und Anerkennung wollen ist ja eine schöne Geschichte, aber wir machen alle noch unsere Selfies. Das ist meine Kritik an dieser Geschichte. Das reicht mir nicht. Also sich einfach hinzustellen und anderen gefallen zu wollen, reicht nicht. Wer die Welt tatsächlich verbessern will, muss sich natürlich auch mit dieser Welt, ich sag's wie sie ist, anlegen. Der muss sich auch bereit sein, nicht geliebt zu werden. Der muss halt die schlechten Botschaften überbringen und manchmal muss man im Tempel halt einfach auch die Tische umhauen. Um es einmal ganz klar zu sagen, sonst funktioniert das nicht. Und wenn ich Respekt und Anerkennung nur durch Unterwerfung, durch Anpassung, aufgeschminkt mache, ist das halt nicht echt. Und das ist sozusagen dann wieder eine Rückführung meiner Idee von Echtheit. Echtheit bedeutet natürlich, und auch authentisch bedeutet ja nicht das, was in den sozialen Netzwerken als authentisch bezeichnet wird. Das ist ja auch dann nicht das Wahre. Sondern tatsächlich, wo man bemerkt und wo man sich bemüht darum, die Wirklichkeit zu beschreiben, sie auch anzusprechen und auszusprechen, um mit kritischem Geist weiterhin zu suchen, wie man die Welt besser machen kann, also sie anzustrengen.
Ich finde, es gibt zwei potenzielle Gegenreden dazu. Das eine ist genau das, was du eigentlich schon reingenommen hast in die Antwort, nämlich das Bedürfnis nach Kontrolle, nach Normierung, also, dass diese Gruppierungen eben auch Parteien oder Ideologien sein können, das leuchtet mir ein. Und das Zweite, und ich finde, du erwähnst das auch im Buch, deswegen finde ich spannend, dass du es jetzt nicht erwähnt hast, dass ich glaube, es gibt einfach Menschen, die sowas wie eine Gemeinschaft, und sei sie nur imaginiert, gerne haben. Und dass man gerne in einer Gruppe ist, mit der man gemeinsam Regeln hat und weiß, wo man ist, weil dann muss man es nicht selber für sich definieren. Und ein Beispiel, das du da bringst, das sind Veranstaltungen. Also entweder ist man dabei oder eben nicht. Und du schreibst auf unseren Massenmedien-Events, du erwähnst ein Taylor Swift-Konzert für heute, aber von damals erwähnst du die Mondlandung und 9/11, wo jeder weiß, wo man war, wo es passiert ist. Mhm. Und mir kommt vor, das wird, und also I don't blame capitalism for it, aber das wird doch heute immer schwieriger. Durch eine individualisiertere Gesellschaft. Was war denn das Letzte, wo du genau weißt, wo du warst? Und wird es nicht immer schwieriger, solche Momente zu haben?
Ich würde dann so fundamental widersprechen wollen, dass man das nicht wissen kann und dass die Individualisierung so stark ist. Also da glaube ich, stimmen für mich die Prämissen nicht. Ich glaube nicht, dass das Feeling, das man auf einem Konzert hat von Taylor Swift heute, zum Beispiel, um eine ganz erfolgreiche Künstlerin zu nennen, eines ist, dass sozusagen, wo alle das Gleiche fühlen. Ich glaube das überhaupt nicht. Ich meine, ich gehöre einer Generation an, für die Konzerte und Erlebnisse dieser Art schon sehr, sehr bedeutend waren. Also ich bin Anfang der 60er Jahre geboren und komme sozusagen natürlich aus dieser Pop- und Beat-Kultur. Die ist prägend gewesen für uns. Und ich glaube, dass jeder sehr klar unterscheiden kann, was er dort erlebt hat. Und dieses Gemeinschaftserleben, ja, dass man dafür hält, in Wirklichkeit nur nicht hinterfragt ist. Ne? Also man tut so, als ob man sozusagen das im Kollektiv erlebt hätte, aber tatsächlich nimmt jeder was anderes mit. Die Leute sind unterschiedlich verliebt oder nicht, oder unglücklich oder zufrieden oder... Was weiß ich. Also das sind 500.000 Leute und 500.000 Leute empfinden es eh unterschiedlich. Oder auf das schauen wir zu wenig. Individualisierung ist noch einmal nicht das, was wir heute erleben in diesem Selfieismus, wo die Leute sich so produzieren, dass sie sagen, schaut's auf mich. Das ist aufmerksamkeitsökonomisch interessant. Ne? Das ist, die Aufmerksamkeitsökonomie geht ja sozusagen Hand in Hand mit diesen Dingen. Georg Frank, ein ganz großartiges Buch, das ich sehr empfehlen kann, wo man einfach auch lernt, dass eine Art von Superanpassung ist. Also die Leute, die früher nur gesagt haben, ja, ich bin also dafür, dass das, was der Chef sagt, gilt, sagen vielleicht heute, nein, ich habe meine eigene Meinung, aber ich tue alles dazu, dass ich sozusagen von allen geliebt werde. Ja, verstehst? Also dass diese, es ist also elaboriertere Kriecherei als früher. Also die entwickelt sich ja auch, nicht? Der Opportunismus bleibt ja auch nicht stehen. Das ist ja, der hat ja seinen technischen Fortschritt. Und Teil dieses technischen Fortschritts ist, dass man versucht, so zu tun, als ob man individuell ist, aber tatsächlich so viel wie möglichst so viel Beifall wie möglich zu erheischen von anderen. Das sind Prinzipien, die dubios sind, wenn du etwas verändern willst. Das ist irgendwann mal ganz klar. Weil damit wirst du nichts verändern. Dann wirst du sozusagen immer nur das machen müssen. Jede Politikerin, der Politiker kann das gut nachvollziehen, weil wenn die Wahlen kommen, muss brav sein. Ja? Also ein Politiker, der die Wahlen damit gewinnt oder Stimmen damit gewinnt, dass er sagt, mal ganz im Ernst, jetzt müssen wir was machen, den möchte ich gern sehen. Ja? Also da wird schwierig. Also das
vielleicht verfolgst du die Wahlen bei uns im September.
Ich verfolge das alles mit großer Begeisterung und auch mit unterschiedlichen Sympathien, wie du dir vorstellen kannst. Mhm. Aber es ist heute so. Das ist schon, der Deal stimmt schon nicht, finde ich. Ja? Also, und das hat auch damit zu tun, dass die Leute eben nicht würdigen, dass jemand kommt und sagt, pass auf, er hat ja recht oder sie hat ja recht. Ja? Da haben wir zu wenig gemacht, da müssen wir mehr tun. Ja? Das ist ja nicht sozusagen beliebt, sondern beliebt ist, ihr kriegt zu wenig, ihr werdet nicht gesehen, ihr werdet benachteiligt, ja, auf euch schaut man nicht, etc. pp. Das sind ja die eigentlichen Ansprechgleichnisse, auf die Leute reflektieren. Und insofern glaube ich, nein, wir sind nicht eine individualisierte Gesellschaft, wir sind eine pseudo-individualisierte Gesellschaft. Also diese Gesellschaft ist nicht individualisiert. Sie ist scheinindividualisiert in dem Sinn, dass sie gefallen will, mitmachen will. Ich bin sehr für Gemeinschaft. Ich finde Freundschaft etwas Elementares. Ich finde Beziehungen etwas Elementares. Das brauchen wir, das wollen wir. Wir wollen auch Begegnungen übrigens. Aber das heißt doch nicht, dass wir diese Begegnungen missverstehen dürfen, dass wir aufgehen in ein Kontrollverhältnis, dass wir uns unterwerfen, dass wir alles toll finden, was die anderen machen, dass wir keine Widerworte mehr geben und dass wir uns sozusagen ergeben in einen Rausch sozusagen der Gemeinschaft, der mir erinnert an die finstersten Tage des Totalitarismus, den es heute ja auch wieder gibt, wo sie alle einig sein müssen. Das möchte ich, so eine Gesellschaft möchte ich nicht. Ich möchte eine offene Gesellschaft, dazu gehören offene Menschen, die auch in der Lage sind, miteinander konstruktiv zu streiten und sie gleichzeitig trotzdem zu mögen. Das ist eigentlich das große Ziel, dass man in der Lage ist, in der Sache selber durchaus unterschiedliche Auffassung zu sein, aber dann geht man, ich sage es jetzt mal salopp, auf ein Bier miteinander. Ja? Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann stimmt was nicht.
Ich wollte mit der Frage um die Veranstaltungen überhaupt nicht darauf hinaus, dass die das Gleiche fühlen dabei, aber es sind halt riesige Nummern, die dieselbe Erfahrung für sich selbst mit eigenen Gefühlen machen. Bei mir wäre zum Beispiel das Letzte, was ich ganz genau weiß, was irgendwie so eingebrannt hat, diese Terroranschläge in Paris, die andere auf der Welt gar nicht schockiert, sondern gefeiert haben. Und da ist natürlich ein Unterschied. Nur diese Massenevents, das ist einfach, ich glaube, das ist ein Symptom für viele, die einfach gerne, die sich dem gerne hingeben, was du ja sagst. Und das kann natürlich auch zu Kollektivismus in Form von brutalen Ideologien führen, bis zum Faschismus. Aber ich glaube, es gibt einfach ganz viele Leute, die das gerne haben. Und es ist nicht so, dass sie dich in die Wissensgesellschaft einfügen wollen oder nicht können, sondern sie wollen einfach nicht. Sie haben das einfach gern, dass so vorgegeben wird, wie man leben soll.
Naja, da kann man jetzt sagen, dann machen wir die Wissensgesellschaft zur Chefsache. Nein, also das passiert eh schon. Ja? Das passiert, dass die Vorstände und CEOs sagen, ich hätte gern bitte ein bisschen selbstständigere Leute. Das erlebe ich fast jeden Tag und das ist durchaus glaubwürdig, weil sie sehen, dass die ganzen Anforderungen gar nicht mehr machbar sind. Aber ich wollte zur Gemeinschaftsgeschichte ein kurzes Bonmot erzählen, das aber sehr, sehr bedeutend ist, weil es eigentlich auch bestätigt, was du sagst. Und ich glaube auch, das, was ich sage, ich bin ein großer Fan der Gruppe Laibach, ja, die viele für faschistische Ästhetik und so missverstehen, was ein totaler Blödsinn ist. Was die machen, ist, die Leute vorführen seit vielen Jahrzehnten. Und zwar da vorführen, wo dieser Kollektivismus, diese Ästhetik des Kollektivismus, des Linken wie des Rechten, sozusagen diese Wirksamkeit hat, dass die Leute im Takt mitklatschen. Und da erinnere ich mich an einen wunderbaren Film, Slavoj Žižek, der slowenische Philosoph, den ich sehr verehre, hat darauf hingewiesen, dass man sich das einmal anschauen soll. Ich habe das dann unmittelbar danach getan. Da gibt es dann junge Studenten in den USA, die bei einem Laibach-Konzert sitzen. Und dann kommen sie raus und sind ganz empört und sagen dem Reporter, also, die haben jetzt gerade Märsche gespielt und wir haben dann im Gleichschritt mitgeklatscht. Die verführen uns zum Faschismus. So, und jetzt haben wir einen wesentlichen Punkt. Ja? Sie zeigen dir, wozu du in der Lage bist, wenn du dein Hirn nicht benutzt. Und dann sind sie schuld. Also das finde ich fatal. Ja? Das ist genau das Problem, das wir haben. Auch da macht man sich zu leicht. Und ich erkenne das sozusagen auch in dieser heute so wohlfeilen Konsumgesellschaftsopferidee. Ja? Man ist immer das Opfer für irgendjemanden, immer. Ja, weil man sozusagen dieses Opfertum auch sehr gut verbrauchen kann. Also man kann es konsumieren, man kann es sozusagen nutzen für die eigene Rolle. Und es ist so leicht, man muss sich überhaupt nicht bemühen. Man setzt sich sozusagen nur in diese Rolle hinein und fertig. Und das trifft vor allen Dingen aber die, und das ist das, wo ich dann nicht schweigen kann, ja, die tatsächlich Hilfe brauchen, die tatsächlich Gewaltopfer sind, die tatsächlich Opfer von Ungerechtigkeiten sind, etc. pp. Wenn irgendein Trottel in ein Konzert geht und nicht weiß, dass er nicht mitmarschieren soll, ja, und sich dann darüber beschwert, mit dem habe ich natürlich kein Mitleid. Es tut mir leid, ja, das ist einfach ein Depp. Wir aber honorieren diese Deppen, indem wir dann auch noch sagen, ja, der arme junge Mensch wurde verführt. Nein, wurde er nicht. Der ist erwachsen, der darf wählen, der darf wahrscheinlich also sein Bier bestellen irgendwo, ja, weil er alt genug ist, und der darf Auto fahren, das genügt. Ja, und ich finde, diese Entmündigung, die wir machen, ist ein ganz wesentlicher Teil, warum diese Gesellschaft mittlerweile so läuft, wie sie läuft. Und Verantwortung ist ein viel gescholtenes und auch missbrauchtes Wort zugegebenermaßen, aber sie verweist halt auch auf die Realität. Sie zeigt, Ursache und Wirkung liegen wirklich beieinander und sie haben etwas, verdammt nochmal, mit dir zu tun.
In meinem Kopf geht gerade so eine neue Dichotomie eigentlich auf. Also so die klassisch-kollektivistische Erzählung, also jetzt vor allem, so wie ich es jetzt gleich erzähle, aus der linken Seite, aber wie du sagst, es gibt auch Überschneidungen, die ist ja, die Liberalen, die sind ja alle reich und das muss man sich leisten können, und davor kommen die Sozialdemokraten halt aus die sozial weniger erfolgreichen Bereiche der Gesellschaft und müssen halt doch irgendwie in ihre materiellen Bedürfnisse arbeiten. Und jetzt kommt mir aber vor, dass es gibt schon eine Dichotomie zwischen Liberale und, sagen wir mal, einfach Nicht-Liberale oder Kollektivisten, weil wer selbst in der Lage ist, diese Selbstverantwortung, wie du sie schilderst, zu erkennen und zu leben und sein eigenes Leben umzusetzen und in dieser Wissensgesellschaft so zurechtzukommen, der ist selten irgendwie so wie du und erzählt es alle, oder? Also ich glaube, es gibt einfach Leute, die haben ja dann keine Probleme mehr, aus denen sie allgemein gesellschaftliche Lösungen ableiten, sondern die genießen halt dann ihr Leben. Während alle anderen, die noch in dieser Opferrolle sind und die sie selbst anlügen und die alle möglichen Rattenfänger nachrennen, allen erzählen, dass das so ist. Ist das nicht auch ein Problem?
Das ist mir jetzt auch zu, ehrlich gesagt, zu holzschnittartig, wenn ich das sagen darf. Ich glaube, das so einfach ist das nicht. Es gibt, ich kenne Leute, die haben eine liberale Position, eine wahrhaft liberale Position, die ja nichts mit, ich sage jetzt mal, mit dem Steuerberaterliberalismus zu tun hat, eines Herrn Kubicki hier in Deutschland, sondern die tatsächlich auch offene, aktive Toleranz und ein Wollen zum Konsens mit anderen, natürlich inkludiert. Die kommen aus ganz einfachen Verhältnissen. Ja? Es gibt dogmatische Linke und es gibt dogmatische Rechte und es gibt vermeintliche Liberale. Also das haben wir sozusagen reich am Angebot. Und ich glaube immer weniger, dass es was mit Herkünften zu tun hat. Herkunft ist wichtig, weil du tatsächlich bei den Fragen, wie du integriert wirst ins Establishment, immer wieder auf Barrieren stößt, wenn du nicht zurückkehrst. Also wenn du nicht aus dem Bürgertum kommst, hast du es schwer. Das glaube ich schon. Das kenne ich aus eigener Anschauung. Ich weiß, da gibt es dann irgendwann mal die gläserne Decke und weiter geht es nicht. Deshalb muss man ja auch, und das ist auch ganz wichtig, sage ich den Leuten auch immer, wenn ihr Aufsteiger seid, heute sind die unternehmerischen guten Leute fast alle mit migrantischem Hintergrund ausgestattet. Das ist so, das ist in Deutschland so und das ist in Österreich auch so. Das sind die was tun müssen, die wirklich anpacken müssen. Und denen sage ich ja immer, schafft natürlich auch eure eigene Kultur und eure eigene Bewertungskultur bitte dazu. weil ihr euch nicht darauf verlassen könnt, beispielsweise, dass euch jemand aus Döbling ernst nimmt letztlich. Ja, die werden euch loben, wenn es opportunistisch ist und wenn das so von Vorteil ist für die, aber letztlich werden sie nicht auf eurer Seite stehen. Das ist meine Lebenserfahrung. Und umgekehrt ist es auch so, dass es nicht bedeutet, wenn man aus diesen Lagern kommt, dass man nicht die Empathie haben kann, das Verständnis haben kann für Leute, die aufsteigende unternehmerische Entrepreneure, Intrapreneure sind. Das ist durchaus möglich. Es ist halt so, dass man eine Grundstimmung braucht dazu. Und diese Grundstimmung, glaube ich, haben wir nicht. Und da verkennt man viel. Also die Überraschung, ich würde ja gern die Leute, die so theoretisch progressiv glauben, die Gesellschaft zu gestalten, einmal zu den praktisch Progressiven gehen, also in diese Einsteiger- und Aufsteigermilieus und dort einmal zu fragen, was dort für richtig und falsch gehalten wird. Und das sind nicht die Kinder nochmal aus Döbling, sondern das sind die Kinder durchaus von türkischen Gastarbeitern, von jugoslawischen Einwanderern und so weiter und so fort. Ja. Und da schaut die Welt schon ganz anders aus. Also ich bin da lieber in diesem Milieu als in anderen, das gebe ich schon zu.
Jetzt habe ich es fast geschafft, dass ich eine Folge mit einem deutschen Gesprächsgast mache, ohne dass ich über die FDP rede. Aber jetzt hast du es angesprochen. Was ist Steuerberaterliberalismus?
Steuerberaterliberalismus ist im Grunde genommen eine Form politischen Kooperatismus, dass meine eigenen Interessen schützt, aber in Wirklichkeit mit Liberalismus nichts zu tun hat. Also die FDP hat natürlich Leute, die sind interessant und die sind gut, aber die haben gerade nichts zu reden. Wer was zu reden hat in dieser Partei, sind eigentlich diese konservativen Leute, die immer sagen, je weniger Steuern, desto besser. Je mehr ich selber sozusagen organisieren kann in meiner Korporation, also nicht für die Gesellschaft und auch für andere, desto besser. Und ich glaube, das ist ein alter Liberalismus, das ist auch kein transparenter Liberalismus, weil er einfach auch nie über das hinausgeht, dass man sagt, meine persönliche Lebenslust ist der Maßstab aller Dinge. Ja, das sind die Elternherren auf Sylt, um das einmal klar zu sagen. Und das ist die Abwesenheit zum Beispiel der guten, jungen, dynamischen Frauen in der deutschen Politik, in der liberalen Politik, zeigt das ja. Da gibt es ja kaum Überlebende. Das muss man ja einmal ganz deutlich sagen. Ja, warum ist das so? Warum richten wir uns sozusagen nach der alten Garde da aus? Also das halte ich für fatal. Und es zeigt sich ja auch, dass das natürlich alles vernichtet wurde an Erfolgen, die man bei jungen Leuten gehabt hat, die man haben konnte. Ne? Das ist eine Partei, der nichts anderes einfällt, als das Tempolimit zu verteidigen. Entschuldige, das ist nicht liberal und mit der habe ich nichts zu tun. Ja.
Kann ich übrigens genauso unterschreiben.
Also das Gegenteil von Tempolimit. Ich bin fürs Tempolimit, dass das nur klar ist. Ja. Mhm.
Okay. Ja. Also ich habe hier schon am Anfang irgendwie angesprochen, die Wirklichkeit, die wir gerade in der Wirtschaft vorfinden, ist ja noch nicht die, die in der Wissensgesellschaft angekommen ist, obwohl sie schon eine ist. Jetzt meine Frage als Ausblick vielleicht ein bisschen. Wenn ihr jetzt jung bin, diesen Podcast höre, vielleicht ein Buch liest und mich sehr stark mit dieser Wissensgesellschaft und mit dem, wie wir uns dauernd selbst belügen, mit dem ganzen Komplex beschäftige und trotzdem nach wie vor in dieser Gesellschaft bin, die diese Lüge einfach hochhält, kannst du eine bessere Handlungsempfehlung geben, als das auszusprechen und echt zu bleiben? Gibt es irgendwas Konkretes, Befriedigendes, wie man damit umgeht, ohne wahnsinnig zu werden?
Nun, man wird ja nicht wahnsinnig, im Gegenteil, man wird zuversichtlich, weil man die Sachen klärt. Ich bin ein großer Freund des Begriffs der Inventur, ja, die bei ehrlichen Kaufleuten ja immer eine große Rolle gespielt hat. Und Inventur machen heißt, dass ich mir die Realität stelle, dass ich sage, was ist in meinem Warenbestand, was ist in meinem Ideenbestand, was ist in meiner Wirklichkeitsbestand, wie ist es wirklich? Ja, keine Visionen und Utopien, das halte ich alles für einen Blödsinn. Das sind alles so Sachen für faule Leute, die irgendwas heute nicht machen wollen. Ich bin ein Gegenwartsaktivist und mich interessiert, was man jetzt ändern kann. Und Leute, die eines meiner Bücher lesen oder mit mir über diese Bücher diskutieren, sind in der Regel Leute, denen es ähnlich geht oder die sozusagen eh schon auf diesem Weg sind. Und die sagen, ich komme möglicherweise mit einigen meiner alten Freunde nicht zurecht, aber ich konzentriere mich dann auf die, die verändern. Änderungsfähig und willig sind. und die sich tatsächlich bemühen und nicht alles immer toll finden und super finden, sondern die vielleicht auch kritische Zweifel haben. Das heißt, man klärt sein Leben zum Besseren und man betrügt sich selber nicht und andere nicht. Und das ist ja schon mal was wert, würde ich sagen. Also es ist ja nichts trauriger, wie wenn man sozusagen am Ende einer Beziehung, eines Lebens, eines Arbeitsverhältnisses, auch wenn man 20 ist, und das gilt dafür die 60-Jährigen wie mich, feststellt, dass man sich selbst betrogen hat. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, hat Adorno gesagt. Ich würde das unterschreiben. Aber es gibt viele falsche Leben. Ja, und das kann man ja ändern, indem man ein bisschen fürs Bewusstsein die Leute ermuntert, sich was zu trauen und sich zu verändern und sich Leute zu suchen, die wert sind, mit denen man sein Leben verbringt.
Jetzt, ich verstehe mich auch als Individualist und ich kann das alles teilen, was du sagst, aber ich verstehe halt auch, also ich merke es ja selber in meinem Leben und jetzt nicht nur abstrakt an dem, wie ich andere beurteile, diese Selbstverantwortung ist halt verdammt viel unangenehme Arbeit, gerade wenn man damit anfängt, nachdem man es lange nicht gemacht hat. Ist es, also verstehst du die Sehnsucht nach der einfachen Antwort, nach dem, jetzt quasi dem Gegenstück zum Echten, dem Falschen, verstehst du die emotional nicht auch ein bisschen?
Ich verstehe sie emotional sogar sehr gut. Sonst könnte ich gar nicht sozusagen das Gegenteil loben. Aber es hilft halt nichts. Es ist im Grunde genommen so, wenn du Sport betreiben solltest und es nicht tust, dann wird das niemand andere für dich tun können. Wenn du deine Arbeit machen sollst und es nicht tust, wird es niemand andere für dich tun können. Das heißt, man braucht im Grunde genommen diese Zuordnung zu dem, was man selber ist und was man machen will und nicht immer dieses, ach, es wird schon irgendwer andere für mich erledigen. Das ist, glaube ich, das Fatale. Und es ist ein unglaublich tolles Gefühl, wenn man weiß, dass man selber etwas geschaffen hat und dafür eben nicht ständig die Hilfe anderer gebraucht hat. Ich habe einen 11-jährigen Sohn, der findet es unglaublich klasse, so wie alle in seinem Alter, dass er selber was schafft. Und ich weiß, das ist abgedroschen, aber wenn wir uns das bewahren, weil es einfach stimmt, dann sind wir, glaube ich, das, was man gute Menschen nennt. Ja? Also Leute, die wirklich das Interesse und die Absicht haben, ihren Teil in ihrem Leben beizutragen und selber etwas zu schaffen und selber ein Problem zu lösen und sich nicht einfach hinzulegen und zu sagen, oh, wird schon irgendwie.
Also das war doch jetzt ein sehr motivierendes Ende. Ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort. Danke, dass du da warst, Wolf.
Sehr gerne. Ich danke dir, Stefan.